Treffen die Borg. Die aktivieren ihre Schutzschilde und ergeben sie sich. Widerstand ist zwecklos.
Das Internet. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in der Gegenwart. Dies sind die Folgen über die Filme des Star Trek-Universums, die uns seit Jahrzehnten begleiten. Philipp und David entdecken fremde Welten, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die beiden dringen dabei in Galaxien vor, über die schon viel zu viele Menschen gesprochen haben.
Ich vermisse die Nackedei-Hochzeit am Ende von Star Trek 10.
Ja.
Die wird zwei Stunden lang angeteased und wir kriegen sie nicht.
Genau, sie wurde angeteased. Vor dem Film kam so ein Einspieler hier, Achtung, FBI-Warnung und sowas alles. Und dieser Film ist PG-13 wegen Sexual Content.
Ja.
Ja.
Haben wir nicht gekriegt. Ich bin enttäuscht.
Ja. Aber gut. Es ist ja trotzdem, ich sag mal, relativ versöhnlich jetzt gewesen.
Ja, ich muss auch sagen, also der gilt ja, der war ja damals, glaube ich, sehr schlecht weggekommen.
Ja.
Und ich erinnere mich damals, als ich ihn gesehen habe, und gesagt habe, so schlecht fand ich ihn gar nicht. Und ich finde, das ist jetzt der erste, der nochmal in meinem Ansehen gestiegen ist.
Also ich erinnere mich daran, dass ich damals im Kino war, und zwar am Tag, als er rauskam.
Mhm.
Und ich war mit meinem Kumpel alleine im Kino.
Krass.
Ja.
Ich überlege gerade, ich habe den ja auch im Kino gesehen, 2002 damals. Und ich überlege gerade, wie es bei uns, war es auch nicht gut besucht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der war ein ziemlicher Flop, leider, ne? Und hat dann quasi, also ich meine, auf der anderen Seite, er beendet es eigentlich ganz schön jetzt, diese Ära rund um Picard und die TNG-Crew und insofern okay, also ich hätte jetzt, weiß ich nicht, den 11. mit der Crew so nicht mehr gebraucht, glaube ich, das ist auch okay, dass das jetzt zu Ende ist, aber es ist, ich finde, auch Tom Hardy spielt ja den Antagonisten, der spielt ja den Klon von Picard.
Sie hätten das super anteasern können, indem sie in Teil 9 Kirk auf diesen Verjüngungsplaneten ausgesetzt haben und der sähe dann am Ende des Films aus wie Tom Hardy. Das wäre geil gewesen.
Das wäre clever gewesen, ja, genau. Und dann hätten sie einfach erklärt, er hat ihn dann verlassen und dann ist er nachgealtert.
Ja, aber man hätte schon mal angeteased, so sah der also aus. Ja. Er hatte also komplett andere Lippen als der Junge.
Genau, das ist ja tatsächlich so das, was die sich dann auch irgendwie anhören mussten, was ich ehrlich gesagt ein bisschen albern finde, dass der dem halt so, der sieht ihm null ähnlich. Ey, meine Güte, aber dafür haben wir trotzdem, ich finde, Tom Hardy macht das so gut, der spielt das so gut. Und ich finde, du kannst, also ich finde, das ist ja sowieso eine Krankheit, die heutzutage auch vorherrscht, ne?
Das sieht nicht genauso aus wie vor 100 Jahren, warum ist das ja,
ne? Also oder auch dieses Verjüngen von älteren Schauspielern. Lieber so, und ich habe einen guten Schauspieler, der dann zusammen mit dem anderen Schauspieler interagieren kann.
Diese
Rolle tragen kann, als Harrison Ford zum 15. Mal irgendwie 50 Jahre jünger zu machen. Oder Tom Cruise, oder wen auch immer. Robert De Niro, oh Gott, das ist zum Beispiel, das ist so ein total gutes Beispiel, The Irishman. Ja, du kannst ihn jünger machen und dann soll der einen 40-Jährigen spielen, der da gerade einen jemanden zusammenschlägt, der bewegt sich aber, als ob er gerade aus der Geriatrie ausgebrochen ist. Und das finde ich halt, dann nimm doch jemanden, der ihm ähnlich sieht oder halbwegs ähnlich oder schmink jemanden, der ihm ähnlich sieht, ne, und nimm eine jüngere Version. Warum macht man das nicht mehr? Man muss nicht alles machen, nur weil man es kann.
Ja, ich meine, muss schon sagen, zum Beispiel Ron Perlman, der sah nicht mehr so frisch aus in dem Film.
Nee, der sah so ein bisschen aus, als hätte er zu lange mit Fledermäusen abgehangen.
Aber okay, wir haben jetzt einen ziemlichen Side-Einstieg gemacht.
Genau.
Dafür
sind wir doch bekannt, das machen wir doch immer.
Du möchtest bestimmt noch mal kurz in drei Sätzen zusammenfassen, worum es in dem Film geht.
Das Romulanische Imperium, da gibt es eine feindliche Übernahme.
Ein Aufstand.
Ist das jetzt wie dieses Reel mit, die ganzen Star Wars-Filme sind falsch benannt, das können wir jetzt auch vielleicht mit den Star Trek
machen. Ja.
Und in Star Trek Nemesis und dann gibt es das Angebot für Friedensverhandlungen mit der Föderation. Captain Kirk sei schon, Captain Picard ist in der Nähe, geht hin und trifft auf seinen Klon und der Klon hat ein doppeltes Spiel am Laufen. Es wird nicht so ganz geklärt, warum er am Ende, sein ultimatives Ziel ist ja nicht nur Picard zu ernten, damit er überleben kann. Das ist ja, wird ja so angedeutet, ich glaube, das wird gar nicht wirklich ausgesprochen. Und ansonsten will er die Erde zerstören. Das wird mir nicht so ganz klar, warum ausgerechnet die Erde zerstört werden soll.
Naja, also von Hass zerfressen.
Ja, so ein bisschen Rache auch wieder, ne?
Ja, und will sein, ich sag mal, er will ja, dass die Remaner auf der Landkarte erscheinen. Dafür will er die Menschheit, den großen Feind des Romulanischen Imperiums, ausrotten.
Und es ist dann ein Sieg der Remaner und nicht der Romulaner. Genau. Okay, die Remaner sind...
Weil er den ja auch allen Romulanern versprochen hat, dass er diese Waffe gegen die Föderation einsetzen wird. Und ja, das ist das, was die dann bei Laune hält.
Genau, die neue Superwaffe sind Talauns. So gut, dass das Ding einfach Talaronstrahlung heißt. Egal.
Talaronen,
ich
aber weiß, okay.
Egal, ich habe Talaronen nur verstanden. Ja. Und der Klon, also man muss sagen, die Romulaner haben halt Picard geklont und die Idee war, ihn dann künstlich zu altern, um ihn dann auszutauschen als Geheimagenten dann quasi in der Föderation. Und das haben sie irgendwann aufgegeben, weil er erklärt das auch irgendwie, es gibt halt immer wieder Machtverschiebungen im Romulanischen Reich und da werden Pläne einfach aufgegeben und er wurde als Kind dann eben in diese Minen auf Remulus ist ein Planet. Ja,
die Stadt heißt Remagen.
Remagen. Also wird in Remagen ausgesetzt und wir wissen alle, Remagen, da scheint Remus. Nie die Sonne. Remus, ne? Also da scheint nie die Sonne. Also das ist quasi ein Planet, der eine helle und dunkle Seite hat. Die helle ist.
Wie so, der Mond. Ist tatsächlich ja wie der,
genau.
Wie der terrestrische Mond.
Nur, dass es quasi auf der hellen Seite so heiß ist, dass du da nicht leben kannst und alles Leben findet auf der dunklen Seite statt. Und deswegen sehen die auch wie Fledermäuse aus, die Remagen.
Deswegen ist der Film auch falsch benannt und müsste eigentlich heißen Angriff der Vampirkrieger.
Ich dachte Dark Side of the Moon. Auch gut gewesen.
Ja. Weiter?
Egal. Genau, und er wird da in die Minen geschmissen und wächst dann halt auf. Und dann zieht eine spannende Idee des Films ist halt, okay, du hast zwei Personen, die exakt gleich sind genetisch, aber unterschiedlich aufgewachsen sind. Wie agieren die? Was ist ähnlich, was ist falsch? Und ich finde tatsächlich, dass Tom Hardy das sehr gut macht, ein Gefühl zu vermitteln, dass ich da die gleiche Person vor mir habe wie bei Picard, nur der ist halt anders aufgewachsen.
Ja, genau. Der wurde ja, gerade weil er menschlich ist, noch mehr gehasst als von den Romulanern, als sogar die Remaner.
Mhm.
Und,
die auch eine unerwünschte Kaste sind, wie wir lernen.
Genau, und dann gibt es diesen wunderschönen Moment mit einem Dialog zwischen Picard und Data in dem Film, wo sie es genau auf den Punkt bringen, innerhalb von wenigen Sätzen. Dass sie halt sagen, es gibt halt zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen, die wollen etwas Besseres, die streben dazu, ein besserer Mensch zu sein.
Mhm.
Und die anderen, die bleiben so, wie sie sind und sind von, ne, und in dem Fall ist es ja Shinzon, der von Hass zerfressen ist und einfach nicht über diese nächste Ebene hinaus strebt.
Ja, genau. Der diesen Schritt nicht macht, mehr zu sein, als er ist. Genau. Sich nicht über, sagen wir mal, sich selber zu reflektieren und daraus Lehren zu ziehen. Genau. Und warum ist er das nicht? Das ist ja die spannende Frage, weil Picard ja selber von sich sagt, er hätte das irgendwann geschafft. Er hätte irgendwann das Ego zurückgestellt, die Arroganz zurückgestellt und hätte sich auf eine intellektuell höhere Ebene, wenn ich das mal paraphrasieren darf,
begeben. Ja gut, aber jetzt ist Shinzon ja wirklich auf dem wirklich übelsten Flecken des Universums aufgewachsen, den man sich dann vorstellen kann. Der wurde halt dann auch von so einem, was ist ein remanischer Psi-Krieger, würde ich jetzt mal
nennen. Ja, genau, ja.
Wurde er ja dann in seine Obhut genommen und dann für die Sache der Remaner quasi eingenommen. Und ist seitdem ja auch deren Werkzeug, das muss man ja auch so sehen, geworden, um die Remaner an die Macht zu führen.
Genau. Also sie benutzen ihn tatsächlich als Instrument. Und ich finde, dass, ich wiederhole mich, Tom Hardy da auch da wieder einen sehr guten Job macht, dass er offensichtlich ja eine Vater-Sohn-Beziehung zu diesem Remaner hat, der von Ron Perlman gespielt wird, der aber de facto eigentlich nur sein Berater ist, ne? Aber ihn doch deutlich anleitet in die Richtung, in die er soll. Und ich finde, das ist wirklich toll gemacht. Also wirklich, es ist so schade, dass Tom, wie viele Filme haben wir verloren in diesen 5 Jahren, die Tom Hardy keinen Film gemacht hat, weil die Produktion von Star Trek Nemesis so traumatisch für ihn war. Und das, was danach folgte. Der ganze Backlash, dass er nicht so aussieht wie Picard. Und wie schade es ist, dass es untergegangen ist, wie toll er das spielt.
Ja.
Man hat einfach Bühnenpräsenz.
Gleichzeitig muss ich noch mal sagen, der Look des Films, also wir beide haben den ja jetzt nach, das ist seit 23 Jahren, das erste Mal wieder gesehen.
Ja.
Der ist tatsächlich sehr schön.
Wunderschön.
Und was mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, ich meine, ich habe ja mir ja immer endlich mal einen Romulaner-Film gewünscht, aber auch dieses, nennt man es Design, diese Masken von den Remanern, die so an Nosferatu angelegt sind, das finde ich großartig gemacht.
Ja, die sehen ein bisschen aus wie so hier diese Vampir-Variante von Gary Oldman in Dracula, in Bram Stokers Dracula.
Ja.
Der hat ja auch so eine Szene, wo er so ein Vampirwesen ist, so ein Fledermauswesen, so ein bisschen sieht das aus. Aber das muss man ja eh grundsätzlich sagen, also das hätte ich vielleicht auch noch anfügen können bei Der Aufstand. Die Masken, die sind meistens sehr, sehr gut.
Mhm.
Bei Star Trek. Das ist jetzt nicht so wie, wenn ich an Flash Gordon denke, wenn du dann die 4K guckst, dann denkst du, die Augen sind den Leuten aufgemacht.
Ja.
Und diese Schlangewesen, die haben einfach einen Socken an meinem Kopf, einen großen. Also das passiert dir da halt nicht. Die Masken sehen halt immer super aus. Und auch für die Zeit, das ist immer top-notch im Zeitkontext. Generell, du sagtest, ich fand das ganz interessant, du sagst, es ist das gleiche Jahr, wie Star Trek Episode 2 rausgekommen ist.
Mhm.
Der sieht besser aus. Ich finde die ganzen Raumschiff-Effekte besser, die haben was Haptischeres. Also
dieser Film jetzt, Nemesis sieht besser aus, weil das war jetzt gerade nicht ganz klar.
Achso, ja, genau, Nemesis sieht besser aus als Star Trek Episode 2, Angriff der Klonkrieger, weil ich finde zum Beispiel, dass die Schiffe da eine gewisse Schwere haben. Also jetzt nicht dieser kleine Gleiter, es gibt so einen Film mit so einem kleinen Gleiter, Klammer auf, das eher nicht, aber diese großen Schiffe, die sind behäbig, ne? Die manövrieren entsprechend, die haben ein Gewicht, die sehen super aus. Ich hatte ganz am Anfang erst gesagt so, da sind aber sehr viele Details auf der Enterprise. Die sieht ja ganz anders aus, das gefällt mir nicht. Ich muss das revidieren. Man braucht ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen, dann denkt man sich, yo, sieht geil aus.
Ne? Ja,
und auch das Schiff, dieser super Bird of Prey, der Remulaner.
Der
Remagner.
Remuladen.
Der Remuladen, der Remagner. Sieht super aus. Generell, die Schiffe sind super. Es gibt dann nachher auch noch zwei Birds of Prey. Die sind toll. Es gibt einen CGI-Shot, wie er, wie der junge Picard-Klon in diese Mine runterfährt. Das sieht super geil aus. Immer noch. Und wie gesagt, 23 Jahre her. Das ist ja eh so ein Phänomen, dass man manchmal das Gefühl hat, es gibt so CGI-Shots, die sind sehr alt, die sehen aber besser aus als heute, weil sie wahrscheinlich einfach mehr Arbeit reinstecken konnten, weil sie mehr Zeit hatten dafür und weil es halt noch so eine Technik war, wo du gesagt hast, ich tune das so lange, bis es geil aussieht und es ist nicht so wie heute, ich drücke gefühlt auf den Knopf. Es ist natürlich trotzdem sehr, sehr viel Arbeit sowas, aber so dieses, es war noch mehr Arbeit, die reingesteckt waren und die Folge war aber auch, dass man das sieht, finde ich.
Ja, und die CGI-Shots sind selektiver gewesen.
Genau, genau. Ja. Also es gibt so ein paar, die sind nicht so gut gealtert, gerade im Finale, wenn dann sich die Superwaffe da entfaltet und dieses grüne Licht da rauskommt. Das sieht ein bisschen antiquiert aus, aber ich finde das im ganzen Kontext echt zu verschmerzen.
Aber es ist schon toll gemacht, wenn diese beiden CGI-Modelle ineinander krachen.
Ja,
es gibt dann eine Szene
im
Film, wo...
Meinst du, das ist CGI? Meinst du, das ist nicht Modell mit CGI in Haar?
Ja, kann sein, aber das ist ja gerade das, dass man es jetzt nicht sieht.
Genau,
ne? Und auch in dem Moment, also da krachen zwei riesige Raumschiffe ineinander, verkeilen sich ineinander, der Sound ist super, dass man das genauso wahrnimmt und man nicht jetzt, also dass wir uns jetzt alleine fragen, ist es CGI oder ist es ein Modell, ist ja die beste Auszeichnung, die man dem dann auch machen kann. Ne?
Ja, absolut.
Ich meine, auch hier muss man sagen, es endet nicht mehr mit der gigantischen Raumschlacht, so, ne? Mhm. Die man jetzt vielleicht von Star Trek so seit Deep Space Nine Staffel 4 so ein bisschen gewohnt ist, dass da immer das Finale so sehr groß ist oder auch in der erste Kontakt.
Mhm.
In Star Trek Der Aufstand gab es das ja gar nicht.
Ja.
Aber trotzdem war diese Endschlacht, wo, ich sag mal, vier Raumschiffe involviert sind, fast wieder auf so einem gleichen Niveau wie in der Zorn des Khan.
Fand ich auch. Ich, sie hätten es ein bisschen mehr auskosten können, finde ich. Diese Idee, also die Idee ist ja ähnlich wie in der Zorn des Khans. Das eine Raumschiff ist unsichtbar, das andere muss das suchen, um es zu bekämpfen. Nur ist eigentlich das getarnte Raumschiff eigentlich auch noch waffentechnisch dem nicht getarnten überlegen. Und wie kommen sie da raus? Und ich finde, das wird mir nicht, das ist mir zu wild geschnitten, vielleicht auch aus dem Zeitkontext heraus. Ne? Das, also ich hatte ja auch über die Kostüme der Remouladen gesprochen, die ja auch so sehr 2002 einfach waren. Du merkst einfach so, okay, der Matrix ist erst 3 Jahre her, lange Ledermäntel, ne? So ein bisschen, als wären sie aus irgendeiner BDSM-Party entliehen worden. Nicht so schön, aber gut, das ist dann vielleicht auch, und dann auch in dieser Endschlacht, dieser schnelle Schnitt und so, ist vielleicht dann einfach auch dem Zeitkontext geschuldet, aber der ist trotzdem spektakulär, ne? Wie du gerade sagst, sie fliegen ineinander, es ist trotzdem, sieht gut aus, ne? Und ich finde tatsächlich, das ist so von den Effekten der schönste Star Trek Film bis jetzt.
Ja, und man muss auch dazu sagen, ich finde, dass der Film wieder sehr stringent war. Es gab nicht viel Durchatempausen. Es gab aber dennoch sehr schöne Dialogszenen.
Ja.
Und was ihnen da im Gegensatz zum 9. Teil wieder sehr gut gelungen ist, ist in wenigen pointierten Szenen die Situation der Crewmitglieder und die Figuren zu zeichnen. Es beginnt schon mit dieser Hochzeit am Anfang, diese Hochzeitsszene, die vieles schon, die ganzen Figuren wieder zusammenbringt und die Ausgangssituation klar macht, die zwischen diesen Personen ist. Man muss auch dazu sagen, als ich damals ins Kino gegangen bin, da wusste man schon, wahrscheinlich wird irgendeiner aus der Crew muss sterben. So, ne? Man hat dann lange gedacht, es ist Riker, weil diese Riker-Geschichte so mit der Hochzeit, das war so auserzählt. Aber es war dann am Ende halt doch Data. Interessante Wahl gewesen und war aber dann wahrscheinlich auch so der Charakter, den man mit am meisten vermisst hat.
Vielleicht auch ein Grund, warum er nicht so gut angekommen ist. Aber dabei ist das eigentlich sehr schön. Er opfert sich für das Schiff, ne? Also ähnlich wie Spock am Ende von der Zorn des Khans. Vielleicht auch da nochmal eine Parallele. Und rettet Captain Picard das Leben. Und das Ende ist sehr schön, weil wir lernen ja seinen Prototypen, seinen Vorgänger kennen, sein Vorgängermodell Before, was von dem Picard-Klon Shizon heißt. Shinson. Benutzt wird, kennen. Die Endszene ist quasi Jean-Luc Picard erzählt, Before, was Data für ein Mensch war. Und es endet damit, dass Before ein Song singt, den Data vorher gesungen hat. Und dann gibt es diesen Shot von Picard, wie er sich das anguckt und so mit so einer glücklichen Traurigkeit, mit so einer Melancholie ihn anguckt. Das ist so ein schöner Shot. Das ist so schön gespielt. Das ist so ein schönes Ende für diesen Charakter. Großartig. Also besser hätte man es, finde ich, fast nicht machen können.
Ja, vor allem, wenn man das Thema des Films dann wiederum betrachtet, ne, dann, weil es wird ja auch, Data stellt den Vergleich zwischen Shinson und Picard auf die gleiche Ebene wie zwischen Before und Data. Mhm. Beide sind genetisch identisch. Data möchte aber besser sein, als er eigentlich ist. Und Before hat nicht dieses Streben, sagt Data.
Genau, das heißt, egal, selbst wenn ich ihm alle meine Informationen, alle meine Erinnerungen gebe, Before wird niemals so sein wie ich.
Genau, und Picards Hoffnung in dem Film ist, dass Shinson, diesen Gedanken in Shinson zu wecken, doch aus seinem Potenzial mehr zu machen, um besser zu sein. Und das endet dann mit dieser Hoffnung, als Before dann dieses Lied singt, dass er vielleicht doch, dass irgendwo doch diese Saat in ihm so ein bisschen eingepflanzt wurde und dann vielleicht aufgeht, dass bevor das auch entwickelt, sich über seine eigene Menschlichkeit, ich will es mal so nennen, zu erheben und nach mehr zu streben, genauso wie Data es getan hat.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Element, was immer die absolute Stärke von Star Trek war. Möchte dann nochmal zurückgehen an eine der wichtigsten und besten Star-Trek-Folgen aller Zeiten, Wem gehört Data, in The Next Generation, wo es ja auch schon um dieses Thema geht, wie menschlich ist Data. Und es ist jetzt zum Ende der Data-Geschichte. Alle, die Picard gesehen haben, wissen, es ist noch nicht die Ende der Data-Geschichte, okay. Aber bis dahin ist es eine ganz tolle Klammer, die diese Figur dann am Ende dann doch genommen hat.
Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich ein würdiger Abschied. Und ich finde, es ist auch ein würdiger Abschied der TNG-Crew aus dem Filmuniversum. Und ich frage mich halt wirklich, was waren die Gründe, dass er so spektakulär gefloppt ist? War es das Gegenprogrammieren gegen Star Wars? War es tatsächlich, dass es damals einfach nicht hip war? Das ist ja nicht so diese Art von Film, die damals irgendwie angesagt war. Aber ich meine, das war ja vorher, also der erste Kontakt war zu dem Zeitpunkt 6 Jahre vorher. Und das war ja ein Riesenerfolg für Star Trek. Also ich frag mich, was denn, also war es dann tatsächlich dieses, es ist zu modern, es ist zu auf hip getrimmt, wenn man sich die Kostüme anguckt, was es ja eigentlich nicht ist. Ist es, weil ich finde immer so dieses sich aufregen, dass Tom Hardy nicht so aussieht wie Patrick Stewart, ist so, das ist immer nur so, das sind so Argumente von Leuten, die ihr eigentliches Problem wahrscheinlich nicht verstehen, was sie mit dem Film haben. Das ist ja immer dieses, wenn du so diese vorgesetzten Probleme, optische Probleme ansprichst, dann hast du ganz oft das Gefühl, okay, das ist ein tiefer liegendes Problem, was diese Menschen haben. Ne? Mhm. Und das ist jetzt nur das, was aber das Offensichtlichste war.
Ja, das ist ein Film, dessen Thema vielleicht jetzt wieder auch aktuell ist. Deswegen huckt uns der Film vielleicht nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, weil es da eben auch um jemanden geht, der sich an die Spitze eines Staates setzt und diesen Staat aber nicht in seiner Identität versteht, sondern versucht, seine eigene Agenda aufzudrücken, ne, und durchzudrücken.
Genau, der Staat ist nur das Instrument, ne, um seinen persönlichen, sich selber persönlich zu bereichern, wenn du so willst.
Ja, genau. Mhm. Das mag uns vielleicht jetzt aktuell auch wieder gut vorkommen. Ich glaube aber, dass damals zu dem Zeitpunkt 2002, als der Film erschienen ist, es auch so war, dass dieses ganze Weltraumthema vielleicht auch ein bisschen auserzählt wurde. Also Voyager ging gerade vorbei. Da gab es jetzt noch einen schönen Cameo-Auftritt, so nennt man das Cameo-Auftritt in dem Fall. Aber dass Admiral Janeway dort dann auftritt.
Das habe ich damals im Kino schon sehr gut
erinnere ich mich. Also Deep Space Nine, Voyager waren vorbei. Es gab jetzt keine aktuelle Serie mehr. Und Star Wars Episode 2 kam ins Kino, der damals ja auch wieder extrem gehypt war. Und ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwie kaum Werbung für diesen Film gab. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, der damals alles, was irgendwie Star Trek war, sofort irgendwie absorbiert habe. Dass mir da groß aufgefallen ist, dass es da viel Werbung für gab.
Ja, es war zumindest, wenn ich mich recht entsinne, das ist jetzt wirklich mit dem Filter von Gedächtnisverlust von 23 Jahren, aber ich erinnere mich, dass ich tatsächlich wenig so im Internet Werbung. Damals war man ja schon im Internet unterwegs. Ich erinnere mich, dass ich zu 2000 das erste Mal Internet wirklich hatte, 99, 2000. Und damals, wir hatten da schon mal privat drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob im Podcast, auch vor allem deswegen auch, um auf dem Laufenden zu bleiben, was die Herr-der-Ringe-Verfilmung angeht. Und ich erinnere mich, dass ich damals auch sehr viel übers Internet Infos zu Filmen konsumiert habe, schon sehr früh. Tatsächlich Nemesis da gar nicht so wirklich stattgefunden hat. Wo ich es wahrgenommen habe, war so im Kino, dass dann irgendwann dieser Pappaufsteller war mit diesem Bild von Tom Hardy mit dieser Rückansicht, wo er das Messer, dieses romulanische Messer hochhält. Daran erinnere ich mich, dass es das gab. Aber tatsächlich, ich gebe dir recht, also gefühlt, dass das so war, dass du überall dir Star Wars damals schon ins Gesicht gedrückt wurde, so als Beispiel. Das war es nicht. Und es war halt auch nicht dieses kulturelle Phänomen, was dann irgendwann Matrix war. Sondern der ging halt irgendwie unter. Ne? Vielleicht weil sie sich tatsächlich auch trotz der Fanbase vielleicht einfach aus dem Internet noch nicht so ein bisschen ferngehalten haben, was das angeht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt reine Spekulation meinerseits.
Ja. Es mag auch vielleicht mit dem allgemeinen Alter der Crew auch zusammenhängen.
Es ist schon alt,
Film,
ne?
Ist jetzt auch kein Film, der wahrscheinlich ein jüngeres Publikum damit abholt mit diesem Thema.
Ja.
Sind mannigfaltig, aber eigentlich hätte man wissen müssen, es ist wieder eine gerade Zahl, also es ist der 10.
Ja.
Muss eigentlich wieder gut sein.
Ja.
Ja, ich habe es damals nicht verstanden, weil ich weiß noch, dass ich damals aus dem Kino kam und auch sehr angetan war von dem Film. Ja.
Ich habe ihm gerade noch mal einen halben Stern nach oben gewertet, tatsächlich. Ich habe ihm damals, glaube ich, 6 von 10 gegeben. Zumindest war es das nachher die Wertung, die ich ihm wahrscheinlich aus dem Gedächtnis gegeben habe, als ich IMDb irgendwann mal nachgepflegt habe. Und jetzt hat er 7 von 10 gekriegt. Und ich finde das, damit ist er wahrscheinlich immer noch einer der schlechteren der Geraden.
Ja.
aber ich finde, der muss sich nicht verstecken. Also der wischt mit, finde ich, jedem ungeraden Star Trek Film den Boden auf.
Ja, man muss noch dazu sagen, es gibt eine Kinofassung, die nie auf DVD oder so erschienen ist. Es ist für mich auch heute, ich habe dem Ganzen auch mal versucht, auf den Grund zu gehen, zu recherchieren, und hatte jetzt nichts dazu gefunden. Aber ich erinnere mich ganz klar an eine Szene im Kino auch, wo die Crew darüber gesprochen hat, wo man denn Flitterwochen machen könnte. Und dann sagt Worf, es gibt die schönste Stadt der Welt ist Minsk. Da müsst ihr Urlaub machen. Was so eine typische Worf-Antwort
ist. Ja, nochmal diese Reminiszenz auch an den Kalten Krieg.
Ja, und wenn man auch heute mal sich überlegen würde, wo würde ich Urlaub machen, da wäre jetzt wahrscheinlich Minsk jetzt nicht ganz oben auf der...
Nee, da fallen mir spontan 20 Städte ein, die ich eher besuchen würde.
Nur? Okay, ja gut.
Spontan. Aber, wenn ich drüber nachdenke, mehr.
Aber diesen Gag,
Remscheid zum
diese
Beispiel.
Szene, ist nie irgendwo erschienen. Die war nicht drin. Nee, auch nicht auf der DVD-Fassung, die damals erschienen ist. Nicht auf der Blue,
Müssen wir mal nachrecherchieren, was da passiert ist, ne? Aber es gibt ja tatsächlich Filme, die dann aus dem Kino kommen, nochmal umgeschnitten werden, oder während sie im Kino laufen, nochmal umgeschnitten werden. Damals vor allem dann, und dann das nachzuvollziehen. Es gibt ja auch, umgekehrt kann das auch so ein, wie nennt man das, Mandela-Effekt, wenn man sich was einbildet, was
aber gar nicht... gab's 100 Pro.
Ja, okay.
Ich bin nämlich nicht der Einzige, der diese Erinnerung hat.
Weil ich weiß, dass es damals, das ist ja, diese Frühzeit des Internets war ja dann auch für so Leute, die dann immer so mit so Halbwahrheiten dann um sich geschmissen haben, was so Lauflänge und angeblichen Anker hat. Ich weiß zum Beispiel, dass es das Gerücht gab oder Leute, die es steif und fest behauptet haben, dass es von Pulp Fiction eine andere Schnittfassung gäbe, die mehr Szenen hat und brutaler wäre. Das war ja dann auch mal der Aufhänger, mehr Szenen und brutaler. Und das gab es nie. Das haben die Leute sich eingebildet. Ne? Dass man zum Beispiel sieht, wie Butch in dem Boxkampf seinen Kontrahenten totschlägt, das könnte man sehen. Gab es nie. Ne? Also insofern bin ich immer so Gedächtnissachen, aber ich glaub dir das, dass du das gesehen hast, also müsste man sich mal auf die Suche begeben, was da passiert ist. Aber die Schnittfassung, vielleicht ist es so ein Phänomen wie mit Hellboy, der ja in so einem Forced Cut im Kino lief, der erste von Guillermo del Toro, der nicht so gut ist. Und dann der Director's Cut ja das deutlich besser macht. Oder Königreich der Himmel ist auch so ein Beispiel. Es gibt auch ein Gegenbeispiel, Donnie Darko, wo ich den Forced Cut deutlich besser finde als den Director's Cut. Aber
Es gibt sogar einen, ja, den Extended Cut von Gladiator, bei dem Ridley Scott extra ein Vorab-Footage aufgenommen hat, wo er sich hinsetzt und sagt, ich bin ganz ehrlich, die Kinofassung ist meine Lieblingsfassung, aber ne, so ein bisschen durch die Blume gesagt, aus Marketinggründen kriegt er jetzt noch mehr Filmmaterial.
Meine schönste Geschichte.
Aber das fand ich halt bemerkenswert.
Ja. Meine schönste Geschichte ist ja, kennst du die Geschichte zu Underworld? Sagt dir Underworld
noch? Ja, mit Kate Beckinsale.
Genau, als Vampirin, Vampire gegen Werwölfe. Ein cooler Film nach wie vor, 2003. Ich hab mal Bock, den wieder zu gucken. Ich
weiß nur, dass der nicht so geil aussah. Er war CGI relativ billig.
Ja, der hat halt nicht viel gekostet, aber der war halt wieder so Post-Matrix. Da sind wir wieder bei diesen Lack- und Ledermänteln. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der war im Kino ab 16, FSK 16. Und dann kam eine auf DVD damals ein Uncut, der dann ab 18 war. So, reingeschnitten, dann hast du natürlich gedacht, als Marketing-Ding, boah geil, der ist jetzt ab 18, die haben bestimmt Gewalt reingeschnitten und Blut und es ist alles krasser und so. Nee, die haben irgendwie 8 Sekunden Dialog reingeschnitten, das nochmal der FSK vorgelegt, mit der Bitte, das auch FSK 18 zu raten.
Nein.
Damit das als Marketing-Ding ist. Ist zumindest das, was ich mal gelesen habe. Das ist ja auch immer wieder gefährliches Halbwissen. Ich sag's dazu, wahrscheinlich habe ich es nur halb richtig erzählt. Aber das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Und wenn das so stimmt, ist das natürlich auch schon ziemlich geil. Und ich erinnere mich auch, dass ich damals die DVD geguckt habe, nachdem ich den halben Jahr vorher im Kino gesehen habe, gedacht habe, oh krass, jetzt sehe ich die richtig krassen Szenen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der Unterschied so wahnsinnig groß ist.
Ja, okay.
So viel zu diesen Schnittfassungen. Aber interessant auch, wir gucken ja gerade immer die restaurierte Fassung der Filme. Die ist ja vor ein paar Jahren, sind ja alle Star Trek-Filme nochmal restauriert worden. Und dann auch ganz häufig gab es dann den Kino-Cut und den Director's Cut. Wir haben in der Regel den Director's Cut geguckt, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Oder den Extended Cut, wie auch immer. Und Nemesis liegt tatsächlich nur in dieser Einschnittfassung vor.
Ja, es war allerdings bei Generations und der erste Kontakt auch schon so.
Okay, weißt du denn, ob es da unterschiedliche Schnittfassungen theoretisch geben könnte, würde, hätte, sollte?
Dürfte es eigentlich nicht geben.
Genau. Ist ja auch mal, da sind wir wieder bei dem Thema Ridley Scott. Ja, das ist der Director Scott, du Vogel. Aber ich habe jetzt einen Extended Cut gemacht, damit wir nochmal 15 Millionen von den Dingern verkaufen können.
Mhm.
Ja. Gut, dafür hat der Königreich der Himmel auch einen Director's Cut gemacht, da hat es sich sehr gelohnt.
Und ja, das, wie du ja schon sagtest, ein Beispiel dafür, dass durch einen Cut ein Film eine ganz andere Aussage erhält.
Ja.
Ne, die eigentliche Motivation, was diesen Film, die Handlung des Films ins Rollen bringt, die ist mit einer Figur verknüpft, die in der Kinofassung von Königreich der Himmel gar nicht stattfindet. Die ist komplett rausgeschnitten worden.
Absurd, ne?
Das ist wirklich absurd. Auch dass es funktionierte noch als Film, aber es ist ein deutlich besserer Film in der Uncut-Version. Ja, ich bin auch immer noch sehr froh, dass ich die jetzt noch mal auch restauriert noch mal schießen konnte.
Gern geschehen.
Ja, allerdings war es einfach nur Glück, pures Glück. Aber gut, eine andere Geschichte für einen anderen Cast.
Ja, vielleicht machen wir das mal. Director's Cut, weil Director's Cut ist nicht immer besser.
Ja.
Aber es gibt viele Beispiele, wo es besser ist, es gibt ein paar Beispiele, wo es schlechter gibt und es gibt ein paar Filme, wo du denkst, warum, völlig unnötig.
Ich bin der größte Herr-der-Ringe-Fan, ne?
Ja.
Aber zum Beispiel von Herr der Ringe 1, die Extended-Version, finde ich relativ, die fügt dem Film tatsächlich nichts hinzu.
Ja, bin ich bei dir.
Beim zweiten Teil sieht es wiederum anders aus, weil da tatsächlich auch Szenen sind, die manche Figuren ganz anders darstellen, zum Beispiel jetzt Faramir oder so.
Ja.
Ne? Ich will jetzt nicht abdriften in Herr der Ringe, aber nur mal so als Beispiel, es kann gut, es kann aber auch schlecht sein.
Ja.
Das schlimmste Beispiel, also falls wir dazu mal kommen, wäre dann auch nämlich Der Hobbit Teil 3. Dass es davon eine Extended-Fassung gibt.
Habe ich gar nicht gesehen, die Extended-Fassung.
Das ist völlig absurd.
Okay.
Das ist so furchtbar.
Mein Beispiel für völlig absurde Verlängerung durch einen vermeintlichen Extended- oder Director's Cut ist Midsommar. Aber das ist kein Film für dich.
Nee, das stimmt. Das ist absolut kein Film für mich.
Kommen wir nochmal zu Nemesis zurück. Der sich jetzt in diesen, der ja quasi das Franchise beendet hat und dann war erstmal für fast 10 Jahre Ruhe, ne? Wann ist
Star Trek? 2009, meine ich.
Ja, also 7 Jahre Ruhe.
Ja.
Und dann wurde auch direkt gerebootet. Da reden wir in der nächsten Folge drüber. Bist du denn zufrieden mit unserem Rewatch? Wir haben ja jetzt die erste Zeitlinie quasi abgehakt.
Es ging ja auch darum, noch mal zu überlegen, ob diese Filme noch zeitgemäß sind. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass es sich bei Star Trek um eine Reihe handelt, die man noch relativ, also heute noch genießen kann inhaltlich. Es ist aber auch eine Darstellung von viel Zeitgeschehen.
Genau, ja.
Also wir haben den Kalten Krieg und so, aber das sind dennoch, also natürlich sind das alles Sachen, die sind ihrer eigenen Historie geschuldet. Aber ich finde, dass dennoch vieles davon noch funktioniert. Dadurch, dass sie auch das mit Practical Effects und mit meistens guten Figuren gemacht haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Filme, außer jetzt tatsächlich der 9., im Vergleich zu damals, als ich es gesehen habe, einen großen Unterschied gemacht haben. Den 9. fand ich jetzt zum Beispiel sehr viel schlechter, als ich ihn damals empfunden habe. Während ich jetzt aber zum Beispiel bei Star Trek 2, 3, 4, 5, 6 oder so jetzt nicht sagen würde, dass ich die jetzt schlechter fand, als ich sie damals fand.
Ich finde diese Reihe sehr divers. Ich finde, du kannst zum Beispiel sagen, so der 6. Teil, da würde ich behaupten, den kannst du heute noch super gucken. Der geht so durch, der hat kein Gramm Fett. Beim 2. zum Beispiel, den ich ja sehr, sehr liebe, da würde ich schon eher sagen, der könnte schon ein bisschen angestaubt, was Tempo angeht, was so weiter angeht, das könnte spielen. Der 4. funktioniert fast nur im Zeitkontext, wenn du ein Herz für 80s-Comedies hast. Ne? Also ich finde diese Serie ist so, es ist total faszinierend, weil sie einen sehr durchgängig passendes Bild seiner Welt zeichnet. Also der vierte passt genauso in diese Star Trek-Welt, obwohl es eigentlich eine 80s-Comedy ist, wie jetzt der Teil 10 in diese Welt reinpasst. Ne? Aber du könntest jetzt nicht sagen, das ist so also es ist in sich eine geschlossene Welt wie Herr der Ringe oder so. Ne? Aber es ist in keinster Weise sind diese Filme, also selbst 1 bis 6, die ja versuchen zumindest irgendwo ab einem gewissen Punkt eine durchgängige Handlung zu erzählen, mehr oder weniger, wirkt das wie aus einem Guss, sondern es ist sehr wild. Ne? Also und ich natürlich auch zeitgeschuldet, dieses Denken, Franchise, wir ziehen dann auch durch. Das ist ja auch erst eine Entwicklung Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre gewesen, mit Herr der Ringe, mit sowas wie X-Men und so. Ne? Also, dass das dann näher aneinander gefahren wurde, noch mehr ineinander übergehen, weniger Freiheit für einzelne kreative Prozesse auch, muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Dass dann schon irgendwo einer oben den Hut auf hatte und geguckt hat, wir schieben das alles so zusammen, dass das auch wie aus einem Guss wirkt. Ne? Und das hat das halt nicht. Was auf der anderen Seite finde ich das auch den Reiz irgendwo ausmacht.
Ja, genau, aber da muss ich einhaken, weil ja. Ich finde, das ist wenig formelhaft.
Und ja, genau. Das ist ja das Tolle genau, dann auch
daran.
Genau,
das ist etwas, was ich wahrscheinlich jetzt heute sehr vermisse. Was ich zum Beispiel an lange laufenden Serien, ich würde zum Beispiel mal an die Marvel-Filme denken, was ich mir da immer gewünscht hätte, dass man da vielleicht eine Welt nimmt, aber unterschiedliche Genres da drin abbildet.
Ja, und das was sie ja sogar versucht haben.
Genau, das hat Star Trek zum Beispiel eher geschafft, finde ich. Ja. Da war jeder, klar, wir hatten mal so ein paar Filme, die eine persistente Welt dargestellt haben. Mhm. Aber es war, dennoch war jeder Film, da haben man hat gemerkt, sie versuchen jetzt mal was anderes.
Ja.
Das kann völlig nach hinten gehen, wie zum Beispiel hier in Star Trek 9. Ich muss es nochmal sagen,
ja.
So als dieses idyllische.
Ja, oder nimm Star Trek 5.
Vielleicht so ein Familiendrama haben sie damit versucht zu zitieren. Genau, Star Trek 5 war ein Schuss in den Ofen.
Ja.
Aber das ist mir tatsächlich dann in dem Fall auch irgendwie wieder ein bisschen sympathischer, als wenn ich hier den 10. Black Panther. Genau,
der rund gelutscht ist, wo dann auch so viele Leute, weil da auch so viel Geld drinsteckt, so viele Leute überall rumgefeilt haben, damit im besten Fall, also das ist ja der große Nachteil von Marvel ist, und das ist vielleicht der Vorteil von Star Trek. Star Trek hat solche qualitativen Sprünge innerhalb dieser Reihe, dass das auch eine gewisse Spannung erzeugt. Ne? Du guckst einen großartigen 8. Teil und dann guckst du einen so schnarchlangweiligen 9. Teil. Ne? Und dann guckst du wieder einen 10. Teil, der von Fans damals gehasst wurde. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das Gefühl ist bei Nemesis. Aber und bist positiv überrascht. Ne? Oder du guckst einen 3. Teil und denkst, boah, das ist jetzt aber auch schon so ein bisschen Transition gewesen. Und sie haben jetzt eigentlich, weil das nur, das hätten sie auch in 10 Minuten erzählen können, dass Spock wieder da ist. Und dann kommt einfach eine 80s-Comedy hinterher. Und das schafft Marvel nicht mehr. Marvel ist selbst, wenn es versucht, ich denke an, im allerbesten Fall machen sie sowas wie WandaVision, was am Anfang, wenn das noch so durch diese Sitcom-Elemente hops noch irgendwie cool ist, ne, und dann hinten aber auch wieder generisch wird, oder sowas wie hier dieser Werwolf-Film, dieser einstündige, dieser Short-Film. Aber auch der ist dann, da wird zu sehr drauf geachtet, er muss in dieses Universum passen und der darf auf gar keinen Fall eine gewisse Qualität unterschreiten. Und damit erstickst du aber möglicherweise auch den Funken, der das Ding nach oben pusht.
Mhm.
Ne? Siehe, was war die letzte große Überraschung im Marvel-Universum? War für mich Guardians of the Galaxy.
Ja,
und
der erste.
Der erste, genau. Ja. Und warum? Weil der was ganz anderes gemacht hat damals und James Gunn dann eine relative Freiheit hatte, weil ich glaube, Marvel selber da gar nicht so drauf gesetzt hat auf den.
Ja.
Die waren, glaube ich, schon irgendwie mit Avengers und dem nächsten Avengers, wo die ja gar nicht wirklich vorkommen sollten, beschäftigt. Und die haben gesagt, ja, mach mal. Haben wir da den Slot gefüllt. Ne? Und bums, das hat funktioniert.
Und was jetzt bei Star Trek noch dazu kommt, ist, dass die Protagonisten da größere Rollen hatten. Sei es mal, dass sie mal Regie geführt haben. Da gibt's
im Guten wie im Schlechten.
Ich stell mir das halt so vor wie, weißt du, so Bundesliga-Clubs, die einen Trainer suchen.
Ja.
Da hast du dann so die Überlegung, nimmst du dir irgendeinen jungen Business-Typ, der einen ganz neuen Ansatz hat, so Moneyball-mäßig, kann funktionieren, kann voll in die Hose gehen. Manchmal haben sie bei Star Trek aber auch so alte Spieler Ex-Spielertrainer gewettet. Ich würde mir so vorstellen, so einer wie zum Beispiel so ein Lothar Matthäus, ne, der Jürgen auf dem Platz. Ja, aber so ein Lothar Matthäus, der auf dem Platz super talentiert war und dass es solchen Leuten eher schwierig fällt, dann gute Trainer zu sein, als zum Beispiel, so wie du sagst, so ein Jürgen Klopp, der irgendeiner zweiten Liga gespielt hat, ne? Mhm. Und nie einer der Besten auf dem Platz war.
Wobei das wandelt sich gerade. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, genau.
Sehe Alonso oder so, ja, genau. Ja.
Aber da vielleicht einen anderen Ansatz finden konnte, ne? Der das vielleicht eher vermitteln konnte, statt auf sein rein pures Talent gesetzt zu haben. Das konnte bei den Star Trek-Filmen, da hat dann mal Leonard Nimoy Regie geführt, der das gut gemacht hat. Ja. Jonathan Frakes hat das auch gut gemacht.
Ja, die Regie war nicht das Problem von der Aufstand.
Ja, ne, genau, aber der erste Kontakt zum Beispiel war wieder super. Und William Shatner war ein Versuch, aber er war dann so eher so der Lothar Matthäus-Trainer.
Ja,
ne,
kein Teamspieler.
Ja, klar, ne, aber das ist trotzdem irgendwo ein persönlicher Stempel, der da reingesetzt wird. Ne?
Ja.
Es wird trotzdem von den Leuten gemacht, die seit Jahrzehnten mit diesen Figuren irgendwo verwoben sind. Und wenn dann selbst hier so ein baucheinziehender William Shatner, der hier der große King sein will, dem seinen Stempel aufdrückt, finde ich das immer noch persönlicher, dass man diesen Film das dann auch anmerkt, dass er dann so gemacht ist, als wenn das jetzt irgendwo generisch von irgendeinem...
Wo es völlig egal ist, wer auf dem Regiestuhl sitzt.
Ja.
Das ist ja das Marvel-Problem. Du kannst da, egal wie talentiert der Typ ist, der wird so reingezwängt in dieses Korsett, der kriegt wahrscheinlich irgend so ein Cheat, okay, das muss passieren.
Das Color Grading muss so sein.
Genau, das Bildformat muss so sein, ne? die Figur muss drin sein, muss das passieren,
du,
weil
du
das
braucht nicht. Du kannst die Figur ruhig umbringen, weil dann bringen wir die über ein Portal wieder zurück in den nächsten Film.
Naja, oder die muss sterben, weil wir das machen müssen.
Ne? Ja, genau, brauchen wir das für unser Marketing.
Genau, und das ist halt so dieses das ist so das, was so ein bisschen schade ist einfach, ne? Und das nimmt diesem ganzen Marvel-Ding, das ist dann dieser McDonald's-Effekt, ne? Du kriegst immer das Gleiche, ne? Und das ist auch irgendwo okay. Und das ist halt aber auch, ehrlich gesagt, langweilig und irgendwie mittelfristig schlägt es dir auch auf die Gesundheit irgendwie, ne? Also dann lieber, also ich gucke ja auch immer wieder gerne richtig schlechte Filme. Ich finde dann und werde dann auch mal wieder belächelt von Leuten, die dann nicht verstehen, warum. Aber ich denke mir immer, also A, habe ich Spaß an richtig schlechten Filmen, auch weil gerade wenn das in so einem Big Scale scheitert, guck dir sowas wie Judge Dredd an, guck dir sowas wie Flash Gordon, wo die Leute, als sie das gemacht haben, gedacht haben, wir machen hier den geilsten Scheiß aller Zeiten. Und die setzen das, diese Erwartung, weißt du, da sitzt einer und sagt, oh, das ist richtig geil, guckt euch das an. Und die Leute so, was zur Hölle hat er da gemacht? Das ist so ein Spannungsfeld, was ich total super finde, was zum Beispiel auch für so einen Star Trek 5 gilt. Wo, glaube ich, William Shatner gedacht hat, er macht jetzt hier, Leonard Nimoy stecke ich jetzt mal in die Tasche, ich mache jetzt hier den besten Star Trek von der Zeit. Ich habe Gott da drin, auch wenn er ein Raumschiff braucht, scheißegal. Ne? Ja. Und völlig scheitert. Ne? Und ich finde, das ist auch mal so ein Reality-Check, dass man immer, wenn Leute mal, das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit, ist immer das Beste oder das Schlechteste aller Zeiten. Ne? Und einfach mal sich einzugestehen und eigentlich die schlimmste Kritik an einem Film zu machen, ist es egal. Wir hatten es dieses Jahr mit Fantastic Four, ne? wo du rausgekommen bist, ich frag dich in 3 Monaten nochmal, worum es ging, du wirst nichts mehr wissen und du hast recht gehabt. Und ich kam aber raus und hab gesagt, ja, der war ja wieder ganz okay. Ne? Weil ich habe mich jetzt unterhalten gefühlt. Aber das ist ja genau das Ding. Ne? Das ist genau das Ding. Der Film wird mich weniger touchen über Flash Gordon, den ich als Kind gesehen habe, mit diesen Adlermenschen, die an Stahlseilen über das Bild zu geiler Queen-Mucke flogen. Das hat sich bis heute in mein Gedächtnis gebrannt. Nichts in Fantastic Four oder in den letzten Marvel-Filmen wird sich auf Dauer in mein Gedächtnis
bringen. Ja, ich sag mal so, mach einen Film über Plan 9 from Outer Space, so wie Tim Burton es zum Beispiel gemacht hat.
Edward, großartig.
Ist ein Film, den guckst du dir gerne an, weil die Geschichte dahinter interessant und spannend ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass jemals jemand einen Film über die Erstellung von Fantastic Four machen könnte.
Doch, machen sie bestimmt als Marketing-Ding.
Ja, aber dass das trotzdem spannend und interessant ist. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn es irgendwo Found Footage geben würde von Star Trek 5 und was da so hinter den Kulissen abgelaufen wäre. Das wäre so wie hier, wie heißt die Chicago Bulls Doku nochmal auf Netflix? Meine Güte.
The Last Dance.
Ja, sowas großartig. Ja, ja. Wenn es davon Videomaterial geben würde, ich würde wetten, das ist wiederum ein richtig geiler Dokumentarfilm.
Ja. Also es gibt ja so Beispiele wie dieses Jodorowskis Dune, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja,
genau, das hast so du mir Ding. Damals auch empfohlen.
Ja, wurde einfach, diese, der Typ ist völlig irre.
Die Doku war, ja, großartig.
Und du denkst aber trotzdem, ich hätte trotzdem gerne diesen wahrscheinlich furchtbaren 8- oder 9-Stunden-Film total gerne gesehen.
Ich hätte auch die Beatles-Variante von der Herr der Ringe gerne gesehen.
Genau, solche Sachen halt. Also diese Produktion, wo du einfach denkst, wo du dann nachher irgendwie hinkriegst, das ist zum Scheitern verurteilt gewesen, wenn du darüber liest. Das kann nicht funktionieren. Und du sitzt trotzdem, ich hätte es aber trotzdem gerne gesehen.
Ja.
Ich hätte gerne diesen völlig bekackten Film gerne gesehen.
Ja, so. Wir sind jetzt zwar ziemlich abgedriftet nochmal.
Ja, das finde ich aber schön. Ich finde, das hat ja auch alles mit dem Franchise irgendwo zu tun.
Genau. Ich möchte jetzt nur nochmal festhalten, ich fand Nemesis gut.
Ja.
Er hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Und ich glaube, der Film, der am besten verstanden hat von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, was Star Trek gut macht, ist ein Film, den wir uns auch vorgenommen haben, auch noch anzusehen. Der wirklich verstanden hat, was eigentlich die DNA dieser Filme ist und warum uns das heute noch so fasziniert.
Ja, auf den freue ich mich auch schon. Den habe ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit, also kann sogar dieses Jahr noch gewesen sein, kann Ende letzten Jahres gesehen, mit meiner Frau geguckt. Und ich war wieder begeistert. Das ist so der hat auch so einen ganz großen Platz in meinem Herzen einfach.
Ja.
Ihr werdet ihn in die vierte Episode. Wir machen jetzt noch die drei, wir machen jetzt noch Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond. Und dann reden wir über eine der besten Parodien ever.
Ja, gut. Kenner wissen jetzt schon, worum es geht. Ja, es ist
Galaxy Quest, komm, wir sagen es jetzt einfach.
Ja, aber es ist tatsächlich, das ist wie so ein Making-of-Film, von dem ich gerade gesprochen habe. Das wäre so wie hinter den Kulissen Star Trek 5.
Ja, mit den Conventions, so, ne, diese
glaube
ich, auch für die Schauspieler wirklich schwierige Zeit, so, ne, wir müssen irgendwie Geld verdienen, aber wir werden nicht mal gecastet, weil wir in dieser Serie drin waren ja auch, ne, und die Leute sehen uns nur als Spock, Picard, etc., genau sowas. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, und ich finde, vielleicht ist das ketzerisch, ich weiß, Spaceballs gilt immer so als so die Parade, der Paradefilm einer Parodie oder Scary Movie für die Jüngeren, ich finde Galaxy Quest ist vielleicht der beste.
Ja, ja. Aber da kommen wir dann noch mal zu. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Ich danke dir, macht mir wahnsinnig Spaß hier.
Wir haben die nächste Generation jetzt gut in Rente geschickt.
Ja.
Ich würde sagen, wir brauchen mal wieder frische, junge Gesichter, so wie zum Beispiel Leonard Nimoy.
Genau, der mit 100 noch mal ein Zeitportal rast.
So, und da bin ich jetzt gespannt drauf.
Dann bis dann.
Tschüss.